Das rote Sofa. Heute mit Inka Schneider.
Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind. Heute richten wir den Blick ganz weit nach oben, dorthin, wo unsere Alltagsprobleme plötzlich ziemlich klein wirken. Dunkle Materie, schwarze Löcher, ferne Galaxien. Das Universum ist komplex und gibt uns jede Menge Rätsel auf. Er will sie lösen, Jochen Liske, Professor für Astronomie und Astrophysik und einer der führenden Köpfe, wenn es um die Erforschung des unbekannten Universums geht. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
Danke, dass ich hier sein darf.
Herr Liske, wenn Sie in den Sternenhimmel schauen, sehen Sie dann auch die funkelnden Sterne oder sehen Sie nur noch Daten und Fragen?
Nein, die funkelnden Sterne sehe ich auch, wobei ich mir dann auch immer sehr darüber bewusst bin, dass das Funkeln für uns Astronomen tatsächlich ganz schlecht ist, weil macht die Atmosphäre das Funkeln, dass die Sterne selbst funkeln nicht. Aber nein, ich sehe die Schönheit des Sternenhimmels auf jeden Fall genauso wie andere auch.
Was ist für Sie das größte ungelöste Rätsel, was es noch zu lösen gilt?
Da bin ich wahrscheinlich nicht alleine damit, dass das größte oder die beiden größten ungelösten Rätsel sind die Fragen danach, was ist dunkle Materie und was ist die noch mysteriösere sogenannte dunkle Energie, die das Universum dazu bringt, sich nicht nur auszudehnen, sondern dass die diese Ausdehnung auch noch beschleunigt. Das ist sehr mysteriös, dürfte eigentlich gar nicht sein und die Entdeckung dafür hat dementsprechend auch einen Nobelpreis bekommen.
Nun gibt es ja diese Fragen schon sehr lange. Meinen Sie, irgendwann werden Sie noch erleben, dass Sie antworten? Erfahren?
Zumindest Fortschritte macht man. Vielleicht noch keine finalen Antworten, aber Fortschritte werden auf jeden Fall gemacht, auch die ganze Zeit. Also das ist das auf jeden Fall. Es ist nicht so, dass man 20 Jahre lang dann rumforscht und man hat überhaupt keine Antworten. Mhm. Also man findet da schon Dinge raus, auch jetzt gerade kürzlich wieder im letzten Jahr.
Das Weltall mit seinen unendlichen Weiten ist sein Wissensgebiet. Er liest das Universum wie unser Eins den Einkaufszettel. Professor Jochen Liske, Astronom und Astrophysiker Andreas Moll macht Lust auf mehr.
Das Universum. Unendlich groß und voller Rätsel. Wo kommen wir her? Warum sind wir hier? Und gibt es noch weiteres Leben im All?
Das ist einfach enorm aufregend.
Er sucht Antworten auf die ganz großen Fragen der Menschheit. Mit gigantischen Teleskopen schaut er dafür schon heute tief ins All und damit Milliarden Jahre zurück. Und wird wohl schon bald neue, bahnbrechende Erkenntnisse gewinnen. Denn ein neues Werkzeug entsteht gerade in der Wüste von Chile. Das Extremely Large Telescope, kurz ELT, das größte jemals gebaute seiner Art. Damit wollen Wissenschaftler wie er unter anderem Leben auf fremden Planeten nachweisen. Galaktische Einblicke in ferne Universen. Mit einem der führenden Köpfe der modernen Astronomie, Professor Jochen Liske.
Wow, das sieht immer fantastisch aus, die ganzen Aufnahmen aus dem All und auch was wir gerade gesehen haben. Hier dieses Extremely Large Telescope in der Atacama-Wüste in Chile, sprechen wir gleich drüber. Jetzt müssen wir erstmal die Meteoriten ins Visier nehmen, denn die gab es ja auch hier in Norddeutschland zu sehen. Haben Sie sie live gesehen?
Wir haben tatsächlich eine kleine bei uns in der Hamburger Sternwarte eine kleine Meteorkamera auf dem Dach installiert. Und damit beobachten wir den Himmel sozusagen die ganze Nacht. Und die Bilder, die da rauskommen, die gucke ich mir durchaus regelmäßig an. Aber das, was jetzt kürzlich passiert ist und wo der Meteorit da in Koblenz gefallen ist, das habe ich nicht gesehen.
Nein. Also das ist vor 3 Wochen passiert. Ja. Und was genau ist passiert? Für alle, die es nicht mitgekriegt haben?
Ja, also da ist ein Gesteinsbrocken, da gibt es viele von bei uns im Sonnensystem. Zwischen Mars und Jupiter gibt es den sogenannten Asteroidengürtel. Und da kann es mal passieren, dass ein kleinerer oder auch mal ein größerer Gesteinsbrocken Richtung Erde fliegt. Und wenn der dann...
So sah das, sah man das, ne?
Ja, genau.
Flug Richtung Erde.
Mhm. Und wenn so ein Brocken dann tatsächlich in die Erdatmosphäre eintritt, dann wird der heiß durch die Reibung an der Atmosphäre, wird der sehr, sehr heiß und fängt an zu leuchten. Das ist das, was wir dann landläufig Sternschnuppe nennen. Ja. Oder das ist dann ein Meteor. Wenn so ein Stein, die meisten solche Meteoren verglühen dann vollständig in der Atmosphäre und passiert überhaupt nichts. Wenn aber ein Stein groß genug ist, sodass was übrig bleibt und unten bis auf den Erdboden einschlägt, dann nennt man das einen Meteoriten. Und das ist kürzlich vor 3 Wochen passiert und hat ein Haus getroffen und ist durch das Dach durchgeschlagen und in einem Zimmer gelandet.
Das haben wir gerade gesehen, dieses Haus in Koblenz. Also, ja. Und die Bilder, die wir gesehen haben, sind ja von Leuten, die zufällig diesen Feuerball am Himmel gesehen haben, gemacht worden sind, also keine Fachleute, und die sich natürlich gewundert haben, wo kommt der her und wieso ist die Sternschnuppe so weit praktisch über der Erde, ne? Und nicht am Himmel oben.
Vor allem war es eben sehr hell. Ja. Es ändert, die Sternschnuppe hat ihre Helligkeit mal verändert. Das sind Dinge, die man nicht alltäglich sieht. Und dann guckt man das an und wundert sich, oh mein Gott, was ist das da? Was ist da womöglich los?
Diesen kleinen Brocken, den wir da gerade gesehen haben, der war ja recht klein. Hat der so viel Feuer trotzdem hinter sich hergezogen? Oder ist der?
Nee, das ist nur ein Teil dessen. Okay. So, während der so heiß wird, dann bricht so ein Meteor dann auseinander in mehrere Einzelteile und da kommt mehr oder weniger von runter. Einiges verglüht, wie gesagt, in der Atmosphäre. Also das, was oben reinfliegt in die Atmosphäre, ist nicht das, was unten dann auf dem Erdboden ankommt.
Nun war dieses Stückchen ja ziemlich klein, aber wenn so auf einmal so ein Gesteinsbrocken runterfällt, der kann ja auch größer sein. Kriegt man das irgendwie mit? Kriegen Sie das mit? Oder muss
das
man dann
kommt darauf an, wo der runterkommt. Wenn der irgendwo über den Pazifik runterkommt, dann sieht man das nicht, dann kriegt das keiner mit. Aber der letzte wirklich große, der runterkam, war im Jahr 2013 in Russland. Der war sehr, sehr groß. Das haben alle mitbekriegt. Da gab es eine riesen Druckwelle auch. Da gab es eine Detonation in der Atmosphäre noch. Und durch diese Druckwelle sind Tausende von Häusern und beschädigt worden und auch 1500 Menschen verletzt worden durch zersplitterndes Glas und so weiter. Und da ist vorne ist ein Bruchstück dann in einem gefrorenen See eingeschlagen. Das hat man hinterher auch gefunden. Also es hängt von der Größe ab, ob man das dann mitbekommt oder nicht.
Und die Dinosaurier. Wollte gerade sagen, bei den Dinosaurier war es im Grunde so ein Brocken.
Genau, vor 65 Millionen Jahren ist ein sehr großer Meteorit in Mexiko eingeschlagen, auf der Yucatan-Halbinsel. Und das hat eine globale Katastrophe ausgelöst, die den Dinosauriern den Garaus gemacht haben.
Könnte das wieder passieren? Und haben wir da irgendwelche Vorkehrungen?
Klar kann das passieren. Das ist natürlich sehr selten, dass sowas passiert. Also ich sag mal, dass etwa ein 10 Meter großer Brocken, der kommt so etwa alle 100 Jahre größenordnungsmäßig runter. Und das löst jetzt keine globale Katastrophe aus oder sowas. Aber theoretisch kann das passieren. Jetzt ist die Frage, können wir was dagegen unternehmen? Ja, im Prinzip schon. Allerdings muss man den erstmal finden. Man muss sich erstmal kommen sehen, damit man auch genug Zeit hat, um zu reagieren. Dafür haben wir mittlerweile die Technologien. Das wird auch mittlerweile gemacht. Das wird jetzt auch ab diesem Jahr wird ein neues Teleskop an den Himmel gehen, das dafür sehr gut geeignet ist, um solche ankommenden Asteroiden möglichst früh erkennen zu können, um dann möglicherweise Gegenmaßnahmen einleiten zu können.
Wie sieht denn so eine Gegenmaßnahme aus? Wird der dann abgeschossen? Oder?
Ja, da gibt es keine so ganz einfachen Lösungen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, die man machen könnte. Man könnte versuchen, dem einfach einen Schub zu geben, dass er einfach ein kleines bisschen
zu den Nachbarn.
Woanders wird. Dafür muss ich ihn aber sehr früh sehen können. Das geht bis hin zu, man könnte ihn theoretisch sogar nur ein bisschen anmalen, dass dann durch den Druck des Sonnenlichts er aus der Bahn geschubst wird. Also, dass man gar keine Rakete dahin schiebt, die ihn schubst, sondern das einfach nur durch Sonnenlicht passiert. Aber dafür muss man für all diese Lösungsmöglichkeiten braucht man eine frühe Erkennung. Und dafür braucht man die Daten.
Also so ein Meteorit oder so ein Gesteinsbrocken ist ja im Grunde ein Besuch aus dem All. Sie als Wissenschaftler, machen Sie was mit dem Stein, den wir jetzt hier haben, mit dem Brocken? Oder wird der wissenschaftlich untersucht? Reißen sich alle um den? Oder wo ist der jetzt?
Ja, unbedingt. Da reißen sich durchaus die Wissenschaftler durch. Ja. Also ich persönlich jetzt nicht, aber absolut. Wir haben hier in Hamburg auch eine ganze Menge Meteoriten, kann man betrachten im Mineralogischen Museum. Kann man die sehen. Absolut, die werden untersucht. Da gibt es verschiedene Klassen halt von solchen Meteoriten und die erzählen halt eine Geschichte aus der Frühphase unseres Sonnensystems. Die erzählen uns etwas darüber aus der Entstehungsgeschichte, über die Entstehungsgeschichte des Sonnensystems. Mhm. Daher sind die durchaus von wissenschaftlichem Interesse, ja.
Also für Sie ist es eigentlich gar nicht so schlimm, wenn ab und zu einer auftaucht. Ein kleiner natürlich.
Wir wollen,
wollen nicht so einen dicken, aber so einen kleinen. Also auf jeden Fall spannend, dass man das jetzt so sehen konnte und war für viele ja auf jeden Fall ein Ereignis. Und für die Hausbesitzer, die jetzt ein kaputtes Dach haben, immerhin, für die Wissenschaft ist es ja gut gewesen. Aber dem Universum ganz nah ist man auf jeden Fall hier in Bremen immer. Dort gibt es nämlich ein wissenschaftliches Mitmachmuseum, das viele unkomplizierte und komplizierte Phänomene aus der Wissenschaft einfach und sehr anschaulich erklärt. Und schon die Architektur des Hauses ist ein Statement. Andreas Moll war da.
Die Sonne scheint auf das Universum. Ein spektakuläres Gebäude im Bremer Univiertel. Die Welt der Wissenschaft unter diesem Dach. Über naturwissenschaftliche Phänomene zu staunen und sie am eigenen Leib zu erfahren und zu begreifen, darum geht es hier, in diesem Mitmachmuseum für alle. Physiker Dr. Herbert Münder, der langjährige Leiter der Berliner Initiative Wissenschaft im Dialog, hat hier den Durchblick, macht Wissenswelten anschaulich.
Und wir möchten gerne Wissenschaft erlebbar machen. Dies geschieht dadurch, dass wir Menschen auffordern, aktiv sich mit Exponaten und Objekten auseinanderzusetzen. Das geschieht durch Informationen, die wir bereitstellen. Das geschieht aber auch durch sogenannte Hands-on- und Body-on-Exponate.
Wenn manche Wissenschaftsleugner scheinbar eher einen Blick in die Glaskugel werfen, glaubt er an die Beweiskraft der Wissenschaft und Forschung, um die Welt so zu zeigen, wie sie ist.
Also ich glaube, die einzige Chance, die wir als ein Science Center haben, ist der einzige Weg, den wir gehen können, Fakten darzustellen. Auf eine Diskussion uns einzulassen, ob es eine Flat Earth gibt, eine platte Erde gibt, ich glaube, das wäre Unsinn, weil das ist eine Diskussion, da reden Sie nachher gegen den Glauben einzelner Personen an. Und das haben Sie auch eigentlich, meinem Verständnis, keine Chance, das zu überwinden.
Manche Sachen sind nicht so, wie sie scheinen. Man sieht sie erst, wenn man wie hier den richtigen Standpunkt einnimmt.
Dieser Raum ist überschrieben mit dem Titel Wahrheit ist eine Frage der Perspektive. Und dargestellt wurde es dadurch, dass wir farbige Flächen auf verschiedenen Ebenen geschaffen haben, die, wenn man in eine bestimmte Position hineingeht, sich zu einem Gesamtgebilde ergänzen. Aus anderen Perspektiven sieht man nur unterschiedliche farbige Flächen auf unterschiedlichen Ebenen.
Diese Lust am Herausfinden, die Neugier, bringt immer weitere Erkenntnisse.
Und die Forscher gehen jeden Tag einen Schritt weiter in der Erforschung unserer Umgebung, unserer Welt. Und dadurch wird sie auch immer umfassender beschrieben und komplexer.
Die Welt als Anschauungsmaterial, global oder lokal. Manche Besucher kommen sogar ganz aus dem Ländle ins Universum. Das Ehepaar Schneider wagt sich in den Erdbebengenerator. Sie haben das Beben von Albstadt 1978 live erlebt. Nun erleben sie es hier in Bremen erneut.
Der Schrank hat gewackelt, und das kann ich mich noch erinnern. Also im Schlafzimmer morgens hat alles gewackelt. Ja. Da sind wir aufgewacht und wussten nicht, was das ist.
Fühlt sich das hier genauso an?
Ja, schon.
Von der naturgetreuen Darstellung ins Visionäre. Bringt die Zukunft uns neue Errungenschaften? Manche filmische Idee der 60er, 70er Jahre wurde schon umgesetzt.
Weil manche Sachen, die in den alten Star Trek-Filmen zu sehen waren, nun Realität sind. Wie zum Beispiel ein Handy. Das war damals der Kommunikator in den Science-Fiction-Filmen, der benutzt wurde. Völlig undenkbar zu dem Zeitpunkt. Mittlerweile ist das Handy aus unserem Alltag gar nicht mehr wegzudenken. So, ob es Beamen geben wird, meine persönliche Meinung, in absehbarer Zeit nein.
Und natürlich verlässt man das naturwissenschaftliche Universum schlauer, als man eingetreten ist. Wer weiß, was die Zukunft noch bringt. Vielleicht gelingt es uns ja doch eines Tages mit den Zeitreisen und dem Beamen.
Ja, tolles Museum. Und das mit dem Beamen, das wollen wir natürlich auch von Ihnen wissen. Wird das irgendwann klappen, Herr Liske?
Das halte ich auch für einigermaßen unwahrscheinlich.
Und die Zeitreise?
Noch schwieriger.
Noch schwieriger. Okay, also wir sind froh, wenn wir irgendwann mal Außerirdische zum Beispiel sehen, oder?
Ja, das wäre schön, das ist sehr viel einfacher.
Ich bin gespannt. Aber diese Erlebnisforschung wie jetzt hier im Universum, wie wichtig ist die?
Ich halte da sehr viel von. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Spielt natürlich in das Thema Bildung rein, in dem Fall physikalische Bildung oder astronomische Bildung. Das halte ich für sehr wichtig, dass die Menschen ein besseres Verständnis dafür entwickeln, für unsere Umwelt, natürlich auch für unseren Planeten Erde, dass wir auf einer letztendlich ziemlich kleinen Kugel leben, da auf der Oberfläche, und dass wir die Ressourcen bei uns hier endlich sind und das, was wir lokal tun, durchaus auch globale Folgen haben kann. Dafür braucht man diesen Blickwinkel, und das halte ich für sehr wichtig.
Die Sternwarte Bergedorf, wo Sie auch arbeiten, hat ja auch so offene Tage. Wird es genutzt? Gibt es ein großes Interesse?
Ja, sehr großes Interesse. Ja, wir machen einmal im Monat Beobachtungsabende, wo man mit unseren historischen schönen Teleskopen beobachten könnte. Und gerade unser letzter Abend im März war sehr gut besucht. Da hatten wir, glaube ich, 200 Besucher oder sowas.
War das nach den Meteoriten? Waren alle wieder neugierig geworden?
Oder? Ja, ich glaube, es hing mehr damit zusammen, dass im Januar und Februar das Wetter so schlecht war. Da hat sich das ein bisschen aufgestaut.
Haben Sie denn überhaupt das Gefühl, dass genug auch von den jungen Leuten sich noch für Wissenschaft interessieren und wissenschaftlich arbeiten wollen? Ist da ein Trend zu erkennen?
Also über Nachwuchs können wir uns nicht total beschweren. Mhm. Es darf natürlich, dürfte immer mehr sein. Wir versuchen natürlich jetzt auch so ein bisschen auch in das internationale Geschäft einzusteigen und die besten Studierenden aus dem Ausland zu uns zu locken. Sind die Bedingungen gar nicht so schlecht gerade, wenn man sich anguckt, was in den USA passiert und in anderen Ländern. Da versuchen wir so ein bisschen reinzukommen, um da sozusagen neuen Nachwuchs uns heranzuziehen.
Zumal Wissenschaft ja ohnehin so vernetzt ist international, dass sie ja fast nur auf Englisch, glaube ich, oder in Englisch arbeiten.
Ja, das ist richtig.
Und da wirklich kosmopolit sind. Wie sind Sie zur Astronomie und zur Astrophysik gekommen?
Das war als Jugendlicher. Das hat mich Physik und die Zusammenhänge der Welt haben mich da sehr interessiert als Jugendlicher. Ich habe da sehr viel drüber gelesen. Und dann bestand für mich eigentlich nur die Frage, will ich zu den allerkleinsten Teilchen hin? Will ich also Teilchenphysiker werden oder will ich Astrophysiker und mich mit Kosmologie beschäftigen? Das war für mich die Frage. Dann habe ich mich für die Astronomie entschieden und bin da auch sehr froh drum.
Und auch selbst mal das Gefühl oder den Wunsch gehabt, Astronaut zu werden, um von oben zu gucken?
Ja, das habe ich auch mal versucht. Ich habe mich mal bei der ESA vor vielen Jahren mal beworben. Aber das habe mir dann nicht wirklich eine Chance ausgerechnet. Aber mich hat der Prozess auch interessiert, mal zu sehen, wie das alles funktioniert. Bin dann auch in die erste Auswahlrunde tatsächlich vorgedrungen. Ja. Und das war auch hier in Hamburg übrigens. Und das hat Spaß gemacht, ja. Hätte ich auch gemacht. Wenn Sie mich genommen hätten, dann hätte ich es auch gemacht, ja.
Gut, aber jetzt gucken Sie von unten. Gucken Sie denn wirklich von unten oder gucken Sie eigentlich, wenn man ehrlich ist, nur in Computer?
Wenn man ehrlich ist, guckt man nur in Computer. Man kann durch ein modernes Großteleskop kann man in dem Sinne nicht mehr hindurch gucken. Mhm. Da sitzen Detektoren hinten dran, die eben diese digitale Bilder aufnehmen. Mhm. Die landen dann im Rechner und müssen dann bearbeitet werden eben von bestimmter Software, bevor sie dann für die wissenschaftliche Analyse bereit sind. Mhm. Genau, das heißt, ein Großteil der Arbeit findet am Computer statt. Nichtsdestotrotz fährt man noch durchaus ans Teleskop, um die Beobachtung selbst dort durchzuführen. Das passiert durchaus noch.
Wir sehen, während Sie erzählen, schon die ganze Zeit so tolle Bilder, die aufgenommen worden sind. Vielleicht können Sie ein bisschen was dazu erzählen, was wir hier sehen.
Ja, hier sieht man im Hintergrund eine Szenerie von vielen Sternen, die unterschiedliche Farben auch haben, die bedeuten was. Das sind im Prinzip die Temperaturen dieser Sterne. Und im Vordergrund sieht man, dieses Nebulöse ist eine Gaswolke, die angeregt worden ist, dieses Gas, und das selbst dann auch leuchten kann, dieses Gas. Und das sieht man halt in dieser blauen Farbe. Jetzt muss man dazu sagen, die Farben, die wir hier sehen, sind ein Stück weit eine künstlerische Gestaltung, aber die Farben basieren, also man würde diese Farben so nicht wahrnehmen, wenn man das da hingucken könnte mit dem Auge, das würde so nicht aussehen. Aber diese Farben basieren immer, das basiert immer auf was wissenschaftlichen Daten. Also es ist nicht völlig frei erfunden, diese Farben, das hat eine Bedeutung. Und wenn man weiß, was da reingegangen ist in die Erstellung dieser Bilder, dann kann man das auch interpretieren. Aber das würde man so mit dem bloßen Auge so nicht wahrnehmen können.
Was gab es in den letzten Jahren, was Sie wirklich überrascht hat, wo Sie sagen, Mensch, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Oder boah, guck mal, was wir hier jetzt entdeckt haben. Ganz neu.
Ja, also da gibt es sehr, sehr viel, hat es gegeben. Ja, also in den Jahren, in denen ich jetzt in dieser Forschung unterwegs bin, sind viele Entdeckungen gemacht worden, die man so nicht hat kommen sehen.
Beispiele?
Unter anderem zum Beispiel die beschleunigte Ausdehnung des Universums. Das war ein völliges Mysterium. Das hat damals keiner kommen sehen. Das ist so in den späten 90ern entdeckt worden. Das war eine Riesenüberraschung.
Ich frage mal nach, was genau heißt das für Leute, die jetzt sich nicht so damit auskennen, beschleunigte Ausweitung? Oder was bedeutet es überhaupt, dass das Universum sich ausweitet? Wohin?
Genau, also wir wissen schon seit über 100 Jahren mittlerweile, dass das Universum sich ausdehnt. Und das war tatsächlich auch eine Vorhersage der allgemeine Relativitätstheorie von Albert Einstein, dass das passieren müsste. Und ja, wo dehnt sich das hin aus? Nirgendwo hin dehnt sich das aus.
Da es gibt keinen Ausnahmen.
Ja, das Universum hätte da früher verschiedene Möglichkeiten gegeben. Mittlerweile wissen wir, wie das Universum aussieht. Das Universum ist im Prinzip unendlich groß. Und was unendlich groß ist, kann allerdings noch größer werden, aber es gibt eben keine Grenze. Und diese Vorstellung, dass sich das Universum in irgendetwas hinein ausdehnen würde, impliziert ja, dass es eine Grenze gibt und ein Draußen gibt. Mhm. Und das gibt es eben nicht. Es gibt nur diese Unendlichkeit, es gibt da keine Grenze und der Raum dehnt sich, wird einfach größer. Mhm. Und diese Ausdehnung müsste sich eigentlich aufgrund der anziehenden Wirkung der Schwerkraft, müsste sich diese Bewegung eigentlich verlangsamen. Mhm. Tut sie aber nicht, sie beschleunigt sich. Und das ist völlig irre, weil Schwerkraft ist ja nur anziehen, kann ja nicht abstoßen. Mhm. Also wie kann das sein, dass sich das beschleunigt? Das ist eines der ganz großen Rätsel, nicht nur in der Astrophysik, sondern in der Physik überhaupt, ganz allgemein. Also, und für diese Entdeckung, dass das so ist, gab 2011 den Nobelpreis für Physik. Mhm. Und wer das Rätsel löst, hat sofort auch einen Nobelpreis.
Aber Sie sitzen nicht dran, persönlich?
Naja, das interessiert mich schon sehr und arbeite tatsächlich an einem Experiment, um das zu erforschen, diese Ausdehnungsgeschichte des Universums. Das ist ein sehr langfristig angelegtes Experiment, es wird sehr lange dauern. Und es wird die Frage danach, was die dunkle Energie genau ist oder woher das genau kommt, wird es auch nicht letztendlich beantworten. Aber daran forschen tue ich schon, ja.
Wie können wir uns überhaupt Ihren Alltag, Ihren Arbeitstag vorstellen?
Ein Großteil meines Tages, also verbringe ich natürlich im Büro, wie andere auch, sitze am Computer. Wenn ich Glück habe, habe ich ein bisschen Zeit und kann Daten analysieren, kann mir Daten angucken. Gerade jetzt im Moment tue ich das ein bisschen mehr als sonst, weil wir gerade ein neues Instrument an einem Teleskop in Chile gerade in Betrieb genommen haben. Und es kommen die ersten Daten rein und das ist total spannend. Und unsere Teams, die überall auf der Welt sind, wir sind also die ganze Zeit am Chatten und am Videokonferenzieren und darüber austauschen und laden uns die neuesten Daten runter und analysieren die gerade. Das ist sehr, sehr spannend und die sehen toll aus.
Was habe ich jetzt oder wir, was haben wir davon, dass Sie jetzt festgestellt haben, dass das Universum sich ausdehnt?
Naja, unseren Alltag verbessert das natürlich nicht. Das ist natürlich richtig. Also das ist ja im Prinzip die Frage, was ist der Wert der Grundlagenforschung, die jetzt nicht darauf ausgerichtet ist, jetzt sofort irgendein Problem zu lösen. Aber dieser Wert der Grundlagenforschung, den schätze ich persönlich sehr, sehr hoch ein, aus verschiedenen Gründen. Zum einen wird aus Grundlagenforschung irgendwann vielleicht doch angewandte Forschung und löst doch irgendein Problem. Ja? Der Kollege da eben in dem Beitrag hat das Handy erwähnt, das heute nicht mehr wegzudenken ist. Alles, was Sie da im Handy haben, jede technische Komponente, die da drin ist, angefangen ja von den Funkwellen, über die wir kommunizieren, das hat alles mal als Grundlagenforschung in einem Physiklabor angefangen. Das hat auch der Lithium-Ionen-Akku, das war alles irgendwann mal Grundlagenforschung. Und daraus wird irgendwann im Laufe der Zeit, oder auch nicht, man weiß es nicht genau, aber manches davon wird dann eben zur angewandten Forschung und hilft uns in irgendeiner Form weiter. Das ist Punkt eins. Aber ich glaube, Punkt zwei und für mich persönlich fast noch wichtiger ist, dass solche Grundlagenforschung natürlich sehr viel dazu beiträgt. Also ich sehe das auch als eine kulturelle Aktivität der Menschheit. Es trägt dazu bei, wie wir Menschen uns verstehen, und uns beizubringen, wie unser Zusammenhang mit dem Rest der Natur und auf ganz großen Skalen auch, wie wir mit dem Rest des Universums zusammenhängen. Es erklärt uns ja auch unsere Entstehungsgeschichte, wo wir herkommen. Auf der Erde, wo das Leben herkommt, das machen die Kolleginnen und Kollegen aus der Biologie, aber wo eben das Sonnensystem herkommt und wo das ganze Universum herkommt, wie unsere Milchstraße, unsere eigene Heimatgalaxie entstanden ist. Das klärt alles, sind Fragen, die Astronomie erklärt. Und das macht schon was mit uns Menschen. Das formt unser Weltbild und verändert unseren Ausblick darauf, wie das Universum um uns herum natürlich eben beschaffen ist.
Können Sie verstehen, wie zum Beispiel Elon Musk es Menschen gibt, die andere Planeten bevölkern wollen oder solche Fantasien haben? Und was denken Sie selbst darüber?
Ja, verstehen kann ich das nicht. Das sind ja natürlich Ideen, die es schon langer Zeit gibt. In der Literatur, in Science-Fiction-Romanen und so weiter gibt es das natürlich schon seit langer Zeit. Grundsätzlich finde ich das natürlich spannend. Die technischen Herausforderungen dabei sind gigantisch, sind sehr groß. Die Ressourcen, die man aufbringen muss, um sowas möglich zu machen, da kann man natürlich dann Fragezeichen hintermachen und fragen, ist es das tatsächlich wert? Was wollen wir denn da erreichen? Was glauben wir denn, ist auf diesem anderen Planeten besser? Was lösen wir denn da für Probleme, die wir hier zu Hause nicht gelöst bekommen? Und die große Frage ist natürlich auch, ob das nicht womöglich den Blick ablenkt davon, von den Problemen, die wir uns hier auf der Erde eingebrockt haben, Stichwort Klimawandel, und dass man vielleicht das Gefühl hätte, och, wir brauchen diese Probleme gar nicht zu lösen, weil es gibt ja Erde 2.0 und kann irgendwo anders hin auswandern. Nein, das wird nicht passieren. Also wir müssen schon unsere Probleme hier zu Hause in den Griff kriegen.
Und selbst mal die Chance nutzen, ins All sich fliegen, schießen zu lassen?
Ja, das wäre spannend natürlich. Ja. Also so ein Aufenthalt auf der internationalen Raumstation, das hätte ich für mein Leben gerne natürlich gemacht. Übrigens, das war damals die Bewerbungsrunde, in der Alexander Gerst angeheuert wurde. Der macht das natürlich super. Das hätte ich sehr, sehr gerne gemacht, weil das, glaube ich, schon ein lebensveränderndes Erlebnis ist. Und
Elon Musk bietet es ja für Privatleute an, wenn man viel Geld hat, es dann auch auf andere Weise zu erleben. Aber weil Sie gerade Science Fiction angesprochen haben, beim Stichwort Universum denken ja viele an Science Fiction, vielleicht sogar an Star Trek und alle Fans jetzt aufgehorcht. Es gibt neue Folgen, produziert bei uns vor der Haustür in Norddeutschland von und für Trekkies. Karin Howold war dabei.
Willkommen an Bord der USS Lorelei, einem kleinen, älteren Schiff der Sternenflotte. Mit einer Mannschaft, die im Kampf für das Gute über sich hinauswächst. Erdacht und gemacht.
Achtung, Licht.
In Norddeutschland. Dreharbeiten in einer Turnhalle in Oldenburg. Das Babelsberg der Fernfilmproduktion. Das Kernteam. Regisseur Benjamin Schulz und Filmemacher Heiko Thies.
ich bin ja schon ein riesen Star Trek-Fan seit den 90ern und hatte dann mal irgendwann die Idee, ja, lass uns mal einen Fanfilm drehen. Und hab ihn gefragt, ja, willst du nicht einfach mal helfen? Und seine Antwort kannst du jetzt.
Ja, den habe ich schon ein paar Mal gemacht, den Spruch. Meine Antwort war da nein. Also ich war halt noch nie, sag ich mal, jetzt wirklich ein Star Trek-Fan.
Das Science-Fiction-Abenteuer beginnt im Wald. Monster, gedreht in der Steller Heide im Landkreis Diepholz.
Vor allen Dingen nutzt sich auch unser schöner norddeutscher Nadelwald tatsächlich da oder Mischwald immer sehr schnell ab im Film. Ne? Also das kann man einmal machen, aber beim nächsten Mal nimmt einen das keiner ab, dass das wieder ein anderer Alien-Planet ist.
Tipp von Ihrem Hausarzt, machen Sie das nicht nochmal.
Seit der nunmehr dritten Episode dreht das Team vor allem in der Turnhalle. Die Hintergründe werden später über eine Software in den Film animiert. Eine besondere Handy-App hilft dabei.
Sonst keine weiteren Aktivitäten. Die Minenkolonie antwortet einfach nicht.
Wir können auf der Handy-App selbst sehen, was wir drehen. Das heißt, wir sehen da schon eine Vorschau von dem Hintergrund, den wir später benutzen. Damit wir sehen, okay, da ist zum Beispiel eine Tür, da müssen wir jetzt aufpassen. Wenn der da durchgeht, dann muss der genau da lang laufen. Dann kann man Tape auf den Boden machen, damit er weiß, wo er hin muss. Und wir sehen halt auch genau, dass wir anweisen können, da musst du jetzt lang gehen. Ne? Das ist so der ganze Trick an der Sache.
Die Nachbearbeitung der Szenen kostet Zeit und Nerven.
Wir haben halt das Problem, dass diese Tracking-App, die wir da am Handy nutzen, nicht immer hundertprozentig zuverlässig ist. Und da war dann halt manuell nötig, dass ich dann Sachen von Hand noch nachanimieren musste und versetzen musste. Es war einfach wirklich Fleißarbeit.
Die Helden der Geschichte?
Captain McLean.
Die rund 30 Laiendarsteller.
Captain McLean, willkommen in unserer Kolonie.
Lieutenant Müller, USS Lorelei, ich leite den Landungstrupp.
Wenn man sieht, so von dem ersten Material, was wir gedreht haben, bis jetzt, wie jeder Einzelne sich einfach so krass weiterentwickelt hat, vom Schauspielerischen her, wie man vor der Kamera arbeitet. Und da ist schon eine Menge Stolz dabei, würde ich sagen.
Also geben Sie zu, dass der Schaden durch den Absturz des Schiffes entstanden ist und nicht durch einen Angriff.
Hätten wir das Feuer nicht eröffnet, gäbe es doch viel mehr Tote.
Ihr Fanfilm-Epos, finanziert durch Spenden, darf keine Gewinne einfahren. Aber darum geht es auch nicht.
60 Jahre Star Trek, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und wir sind ein Teil davon. Und deswegen liebe ich das so sehr. Ne? Den Blick nach vorne in eine Zukunft, in der man wirklich leben möchte.
Volle Fahrt voraus.
Im Sommer drehen die Fans die vierte Episode. Das Abenteuer USS Lorelei geht weiter.
Verrückt, aber wir sind voll der Bewunderung, ne? Wie echt es aussieht und mit wie viel Begeisterung einfach alle da mitmachen. Ja, toll, ja. Oder? Sind Sie Trekkie-Fan? Ist man das automatisch, wenn man sich für Universum...
Nee, automatisch nicht. Also so, ich bin kein so ein Hardcore-Trekkie-Fan, ja. Nee, das auf keinen Fall.
Aber schon so ein bisschen.
Ein bisschen schon, ja, klar. Bisschen guckt man sich das
wir an. Müssen jetzt noch unbedingt über das Extremely Large Telescope sprechen, was wir am Anfang ja schon gesehen haben und was echt neugierig gemacht hat. Wir haben auch Bilder. Das ist also das größte Auge der Welt, kann man sagen. Was jetzt gerade gebaut wird. Hier sehen wir es in der Atacama-Wüste in Chile. Erzählen Sie ein bisschen, was ist das Gigantische und auch das Besondere an diesem Teleskop?
Ja, das Besondere ist im Namen. Es ist Extremely Large. Es ist einfach das größte Teleskop, das wir auf der Erde haben. Oder das gerade gebaut wird, wie gesagt. Und wenn es fertig ist, dann wird es halt das größte sein und wird auch auf Jahrzehnte hinaus das größte bleiben. Das hat einen Hauptspiegeldurchmesser, also der große Spiegel ist fast 40 Meter im Durchmesser, hat eine Lichtsammelfläche von etwa 1000 Quadratmetern und damit wird die Lichtsammelfläche ist quasi doppelt so groß wie alle existierenden Teleskope zusammen, die wir haben. Also Wahnsinn. Damit können wir also sehr sensitive Aufnahmen vom Nachthimmel machen und sehr lichtschwache Objekte sehen. Und das andere ist, dass wir eben sehr viel schärfere Bilder machen können mit einem so großen Teleskop als mit kleineren Teleskopen.
Warum ausgerechnet dort in der Wüste in Chile? Also man hat da gesehen, nichts drumherum, ich nehme an, hat auch was mit der Lichtverschmutzung zu tun?
Genau, Lichtverschmutzung ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass also hat viele Aspekte. Die Atacama-Wüste ist einer der trockensten Orte der Welt. Wasserdampf in der Atmosphäre stört die Beobachtung. Es hat was mit der Atmosphäre zu tun, dass da besonders wenig Turbulenz in der Atmosphäre ist. Wir sprachen eingangs über das Funkeln der Sterne. Das kommt durch diese Turbulenzzustände. Und das ist da sehr, sehr wenig. Es gibt Berge natürlich dort in der trockenen Wüste, die genau die richtige Höhe haben, etwa 3000 Meter. Zu hoch hinaus will man auch nicht, dann wird es schwer, da zu arbeiten. Also das hat sehr, sehr viele, oder im Prinzip ist dieser Standort ist einer der besten Standorte der Welt.
Was versprechen Sie, die Wissenschaftler, sich davon, von diesem Teleskop?
Ja, sehr viel von diesem Teleskop. Das ist unter anderem dafür gebaut worden, um die Atmosphären von sogenannten extrasolaren Planeten zu untersuchen, also Planeten außerhalb unseres Sonnensystems. Davon kennen wir mittlerweile über 5000. Mhm. Und was wir gerne machen möchten, ist einen Planeten unter die Lupe zu nehmen, der möglicherweise Leben beherbergen könnte. Also weit verbreitetes Leben auf der Oberfläche. Das heißt nicht außerirdisch, das heißt nicht unbedingt kleine grüne Männchen, sondern irgendeine Form von außerirdischem Leben.
Das können Mikroben oder so sein.
Genau, das könnten Mikroben sein. Genau. Wir wissen aus der Erdgeschichte, dass das Leben auf der Erde, insbesondere die Erfindung der Natur, der Photosynthese, hat die Zusammensetzung der Erdatmosphäre nachhaltig verändert. Mhm. Und man geht halt davon aus, dass das auf anderen Planeten auch so der Fall sein würde. Also das bedeutet, wenn ich die Atmosphäre eines solchen Exoplaneten untersuchen würde, dann erlaubt das womöglich Rückschlüsse auf die Existenz von Leben auf diesem Planeten.
Das Besondere finde ich, es ist ja ein europäisches Projekt.
Ja.
Das heißt, 15, glaube ich, haben Sie mir gesagt, 15 europäische Länder, also Amerikaner sind nicht dabei, das ist wirklich ein europäisches Projekt.
Ja.
Wie werden Sie nachher damit arbeiten? Also wer sagt, wohin sich zum Beispiel das Teleskop hin ausrichtet oder was genau untersucht werden soll?
Das wird im Prinzip genauso funktionieren, wie das mit heute existierenden Teleskopen auch funktioniert. Wenn ich als Wissenschaftler eine gute Idee habe und sage, oh, dafür brauche ich aber neue Daten, die existieren noch nicht, dann schreibe ich einen Antrag. Diesen Antrag reicht man dann bei einem Observatorium, bei dieser Organisation ein. Der wird begutachtet, zusammen mit den 1000 anderen Anträgen, die alle 6 Monate dort eingereicht werden. Und wenn ich ganz viel Glück habe, wird meiner Antrag als würdig erachtet und dann bekomme ich Teleskopzeit zugewiesen. Und dann darf ich damit arbeiten.
Das heißt, dann dürften Sie sagen, wohin sich Teleskop im All ausrichtet, um dort die Daten zu bekommen, die Sie für Ihre Forschung, für Ihr Projekt brauchen.
Das muss man ganz genau definieren, wie die Beobachtungen vonstatten gehen sollen, mit welchem Instrument. Und also bis ins kleinste technische Detail muss man das dann ausarbeiten. Und dann kriegt man diese Daten zur Verfügung gestellt und dann darf ich ein Jahr lang habe ich exklusiven Zugang zu diesen Daten, bevor die Daten dann öffentlich werden. Dann kann die jeder benutzen.
Mhm. Und waren Sie selbst schon da?
Ja, ich war zuletzt auf der Baustelle vom ELT vor, glaube ich, ungefähr 3 Jahren. Das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend.
Oder?
Ja.
Glaube ich.
Ja, ja, das ist, ich meine, dieses Gebäude, das muss man sich vorstellen, das hat einen Durchmesser von 80 Metern, sowas um den Dreh. Nicht ganz Fußballstadionmäßig, aber es erinnert schon, es geht schon an diese Dimension. Und wenn man dann anfängt, dieses Stahlgerüst zu sehen, wo das Teleskop da drin gehalten wird sozusagen, das ist einfach wirklich, wirklich beeindruckend, sehr, sehr aufregend.
Beneiden die Chinesen und die Amerikaner Sie dafür?
Bei den Chinesen weiß ich es nicht so genau, bei den amerikanischen Kollegen weiß ich es ein bisschen besser, ja. Es gibt zwei Großteleskopprojekte in den USA, beziehungsweise sind durch die USA geführte internationale Projekte. Die sind allerdings beide ein bisschen kleiner als unseres und hängen beide ein bisschen fest. Hat mit Finanzierungsfragen, mit Standortfragen zu tun. Das ist alles nicht so leicht, so ein Großprojekt loszutreten. Und am Anfang war eines dieser amerikanischen Projekte, hatte die Nase vorn. Mittlerweile haben wir sie überholt und wir werden die Ersten mit unserem Teleskop. Ab 2030 wird das an den Himmel gehen und da werden wir die Ersten sein.
Da spricht Stolz aus der Stimme. Sehr schön. Das, worüber wir heute reden, ist ja im wahrsten Sinne des Wortes abgespaced. Deshalb jetzt mal was ganz Bodenständiges und Verständliches. Zora Klipp macht eine Lauchkisch. Einfach, aber vom Geschmack her kosmisch.
Moin und hallo zusammen. Heute geht es um Lauch. Wir machen ein richtig, richtig tolles Rezept. Wir machen eine Quiche mit einer schönen Royale, also mit einer Eier-Sahne-Mischung, dem Lauch dazu und einem richtig tollen geräucherten Tofu und einem schönen Bergkäse. Beim knusprigen Boden und eine richtig schöne, saftige Füllung. Und dafür brauchen wir jetzt erstmal den Teig. Wir starten mit ganz einfach Mehl, Butter und Wasser, etwas Salz und das Ganze wird verknetet. Okay. Bevor wir jetzt den Teig ausrollen, müssen wir erstmal unsere Backform fertig machen. Und da zeige ich euch jetzt einfach mal einen kleinen Trick, wie das super schnell geht. Weil wir haben jetzt hier ein eckiges Backpapier, aber eine runde Form. Jetzt falten wir uns das Backpapier. Und jetzt machen wir uns hier einmal so eine Spitze. Wenn man das nämlich jetzt hier in die Mitte von der Form hält, zack, und hier dann abschneidet, dann glaubt man es kaum. Aber es ist rund und passt genau rein. So einfach kann es gehen. Und jetzt rollen wir aus. Jetzt nimmt man sich einfach das Nudelholz. Jetzt kann man ganz einfach den Teig hier aufrollen. Und hier wieder abrollen. So. Und jetzt nimmt man sich einfach ein Messer oder eine kleine Palette und jetzt kann man den Rand hier oben so richtig schön gerade abtrennen. Das geht jetzt erstmal in den Kühlschrank, ungefähr eine halbe Stunde, und in der Zwischenzeit können wir die Füllung machen. Weiter geht es mit unserem Star des heutigen Rezeptes, mit Lauch. Absolutes Trendgemüse 2026, und ich wasche ihn immer erst nach dem Schneiden. Das ist echt so eine richtige Sandkiste. Deswegen erst schneiden, dann waschen. Wir machen jetzt weiter mit unserem Tofu. Da haben ja viele immer schlimme Vorurteile, aber gerade dieser geräucherte Tofu hat extrem viel Geschmack, eine schöne Tiefe. Diese Rauchnote passt extrem gut zu dem Lauch, und den schneiden wir jetzt erstmal in Würfel, wird angebraten, und wenn der schön kross ist, dann geht der Lauch dazu. Jetzt brauchen wir noch unsere Royale. Das ist die Sahne-Eimasse, die man klassischerweise bei einer Quiche verwendet. Dafür habe ich jetzt hier einfach 5 Eier und 200 ml Sahne. Das Ganze wird vermengt und mit Salz, Pfeffer und Muskat gewürzt. Und jetzt habe ich hier noch ein bisschen geriebenen Käse, einen richtig schönen, kräftigen Bergkäse, in dem Fall ein Gruyère. Passt einfach total schön auch mit dem Lauch zusammen. Und jetzt können wir eigentlich alles schon zusammenschichten. Quiche geht jetzt gleich in den Ofen, und zwar auf die unterste Schiene. Das ist wichtig, damit der Teig von unten auch durchgebacken wird. Und das Ganze dauert dann ungefähr so eine Dreiviertelstunde bis Stunde bei 180 Grad Ober- und Unterhitze. Also ich liebe Quiche und ich liebe Lauch. Und das Schöne daran ist, jetzt habe ich erstmal für die nächsten Tage was zu essen. Das kann man nämlich super gut vorbereiten und dann einfach im Kühlschrank haben und ganz einfach wieder aufwärmen. Und ich gebe euch noch einen Tipp, nehmt sie lieber 2 Minuten früher aus dem Ofen als ich. Meine ist ein bisschen dunkel geworden, aber ich lasse es mir jetzt trotzdem schmecken. Und ich sage euch, das schmeckt. Also bis zum nächsten Mal.
Sieht super lecker aus, Zora. Also wir beide, ich glaube, wir machen es nach, oder? Kochen Sie gerne?
Nee. Ich fürchte nicht, nein.
Das kriegen Sie hin. Ich meine, sie hat ja gerade gesagt, es ist ein bisschen dunkel geworden, erinnert schon fast an schwarze Löcher, ne? Haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, beim Universum. Ist mal so ein Lieblingsthema, oder?
Ja, das kommt immer gut an. Ja. Schwarze
Warum
Löcher, nein,
eigentlich?
Das ist ja auch wahnsinnig spannend. Das ist, schwarze Löcher waren ursprünglich auch eine Vorhersage, einfach ja. Nur war nicht klar, ob es die tatsächlich geben würde. Mittlerweile wissen wir, dass es schwarze Löcher tatsächlich gibt.
Was genau ist ein schwarzes Loch?
So
einfach wie die Quiche erklären, bitte.
Wenn ich die Erde nehmen würde und es irgendwie schaffen könnte und sie auf die Größe einer Erbse zusammendrücken könnte, dann könnte die Erde ihrer eigenen Schwerkraft nicht mehr widerstehen und würde in einen einzigen Punkt zusammenfallen. Und die Schwerkraft, die sie ausüben würde, wäre dann so groß, dass nichts mehr dieser Schwerkraft entkommen kann. Ja. Inklusive eines Lichtstrahls könnte nicht mehr wegkommen. Deswegen schwarz, weil nicht mal daraus ein Lichtstrahl entkommen
kann. Aber sie wäre so schwer wie die Erde.
Sie nehmen die Masse der Erde und schrumpfen es auf die Größe einer Erbse. Genau, dann würde das passieren. Also ein schwarzes Loch ist einfach etwas, was wahnsinnig starke Schwerkraft ausübt. Und sodass nichts dieser Schwerkraft mehr entkommen kann. Und mittlerweile wissen wir eben, dass es die gibt. Es gibt mehrere Varianten davon. Es gibt die schwarzen Löcher, die sogenannten stellaren schwarzen Löcher, die ungefähr die Masse eines Sterns haben, so ein paar hundert oder vielleicht sagen wir mal 100 Sonnenmassen haben oder so. Und dann gibt es noch die supermassiven schwarzen Löcher, die Millionen und Milliarden von Sonnenmassen auf die Waage bringen. Und davon haben wir sogar eins gar nicht so weit weg. Im Zentrum unserer Milchstraße haben wir ein Schwarzes Loch, das bringt etwa 4,2 Millionen Sonnenmassen auf die Waage.
Die schöne Milchstraße haben wir gerade, während Sie erzählt haben, gesehen. Also da müssen wir im Detail dann das nächste Mal noch drüber reden. Aber vielen, vielen Dank für das, was Sie uns schon erzählt haben über das große Universum, mit das wir so gerne gucken, wenn wir Sterne gucken. Dankeschön. Und morgen kommt Özgür Karadeniz, Schauspieler, und Hinak wird für Sie da sein. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Tschüss. Danke. Geht weiter mit dem Landesprogramm. Dankeschön.
Darüber spricht der Norden, täglich im NDR-Fernsehen.